Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Wir werden heute mal ein paar Unklarheiten beseitigen und versuchen herauszufinden, warum die Kleinen hier eine Chance haben. Guten Abend. Hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch herzlich willkommen heiße an diesem Samstagabend und wo wir uns mal mit den kleinen Alternativen beschäftigen wollen in diesem Netz, das auch immer sozial ist und wo es anscheinend unmöglich ist, dass es da mal eine Alternative gibt. Facebook, ganz groß, geht jetzt an die Börse, könnt ihr natürlich nur machen, weil die seit Jahren unterwegs sind und echt einfach nicht mehr wegzudenken. Der kleinere Dienst, der aber sozusagen den Rest des Platzes quasi irgendwie einnimmt, so hat man zumindest manchmal das Gefühl, ist Twitter. Und wann immer es eine neue Idee gibt, dann ist die möglicherweise manchmal ganz schön cool, aber letztendlich setzt sie sich nicht durch. Also es gibt zum Beispiel sowas wie eine neue Idee, Pass, so ein neues Netzwerk, das privat sein soll, wo es auch an den Machern liegen kann, aber wo man immer so denkt, naja, ist denn doch eh schon alle bei Facebook, warum soll ich da noch hin? Subjot ist so ein anderes Unternehmen, das war so eine Art besseres Twitter, wo jetzt bekannt wurde, die Entwickler würden das zwar weiterführen, aber nur noch so im Wochenendbetrieb und in der Freizeit. Und heute in der Sendung werde ich mit jemandem telefonieren, der sich damit genauer beschäftigt hat. Und wir wollen mal auch drüber reden, ob das wirklich besser war, dieses Subjot, und warum es so ist, dass die sozialen Netzwerke gerade so bestimmt sind von Facebook und Twitter und was passieren muss, damit vielleicht mal eine Alternative wieder eine Chance hat. Das hier und natürlich auch noch Netzmusik und ein paar kleine Links gibt es alles bei Trackback, der Show mit Internet und so, wo wir jetzt zur ersten Netzmusik kommen. Die bringt uns ein bisschen Wärme in diese kalte Jahreszeit, die jetzt doch noch über uns hereingebrochen ist. Die Band, das hört sich schon mal gut an, heißt Caribbean. Dreiköpfig ist sie. Allerdings kommt sie nicht wirklich sozusagen aus der Karibik, sondern aus Italien. Und ihr Label beschreibt ihren Sound als Musik, die den Geist der Beach Boys atmet und dafür sorgt, dass du am Ozean leben möchtest. Na, das passt ja dann wieder. Und der Track heißt auch passend We Need the Sun.
Yeah.
We Need the Sun von Caribbean und trackback.fritz.de heißt die Internetadresse zum Blog dieser Sendung. Und dort könnt ihr euch diesen Song einfach runterladen. Den Link gibt es dort und ihr könnt es sogar weitergeben, denn es ist Creative Commons Musik, heißt Musik, die im Internet veröffentlicht werden darf. Wie genau das funktioniert, könnt ihr euch durchlesen. An jedem Song gibt es dann so einen kleinen Link, wo das genau erklärt ist.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die die Netzwelt bewegt haben, die durchs Netz gegangen sind und die so wie eine Sau quasi durchs Netzdorf getrieben wurden. Das ist ein Bild, das da gerne benutzt wird. Und das Netz wäre in dieser Woche wirklich nicht dasselbe gewesen und das hört man selten, wenn es nicht die zahlreichen Unionspolitiker gegeben hätte, die da für Unterhaltung gesorgt hätten. Liane Gruß erzählt euch genau, warum.
Die Nazis waren eine linke Partei. Mit dem Tweet, in dem dieser Satz vorkam, sorgte die Unionspolitikerin Erika Steinbach für große Empörung. Als abartigen Unsinn bezeichnete ein SPD-Politiker die Aussage und auch das Netz sparte nicht mit Spott. Bald machte ein Foto eines Aushangs die Runde, auf dem Erika Steinbach angeblich Nachhilfestunden in deutscher Geschichte sucht. Steinbach zeigte sich unbeeindruckt und twitterte noch am selben Tag: Interessant, alle Linken sind aus ihren Löchern gekommen. Provokation hat sich gelohnt. Mit der Androhung von digitalem Blutvergießen hat ein weiterer CDU-Politiker die Netzgemeinde gegen sich aufgebracht. In einem Kommentar im Handelsblatt sagte Ansgar Heveling das Ende des Web 2.0 voraus. Der Text klingt zwar wie eine Kriegserklärung an das freie Internet und die Piratenpartei, erntete aber vor allem Spott, der unter dem Schlagwort Heveling-Facts auf Twitter gesammelt wurde. Und Unionspolitiker die dritte. Karl Theodor zu Guttenberg, Ex-Verteidigungsminister, ist von der hedonistischen Internationale mit einer Torte beworfen worden. Obwohl solche Aktionen früher für einen Lacher gut waren, sorgte die Aktion auch für Kritik und wurde als kindisch und demütigend bezeichnet. Eins ist auf jeden Fall klar, die eigentlich spannende Nachricht, das Treffen zwischen Guttenberg und dem Netzaktivisten Stefan Urbach, wurde dadurch in den Hintergrund gedrängt. Facebook geht an die Börse, um mehr Geld in die eigenen Kassen zu spülen. Der seit langem angekündigte Plan soll jetzt umgesetzt werden. Dazu musste Facebook ein sogenanntes Börsenprospekt einreichen, in dem ihr ein paar interessante Sachen nachlesen könnt. Alternativ könnt ihr auch die aufbereitete Zusammenfassung der Zeit lesen. Unter anderem steht dort, dass 12% des Facebook-Umsatzes von der Farmville-Firma Zynga kommen, dass in manchen Ländern schon 80% aller Internetnutzer bei Facebook registriert sind und dass Facebook-Chef Zuckerberg als Risiko für die Aktionäre gewertet wird. Grund dafür, weil Zuckerberg so viele Aktien hält, kann er den Kurs der Firma maßgeblich beeinflussen. Wenn die Polizei abgehört wird, ist entweder ein Doppelagent oder Anonymous im Spiel. Letzteres war bei einer Telefonkonferenz zwischen FBI und Scotland Yard der Fall. Die wurde nämlich komplett mitgeschnitten und kann auf YouTube nachgehört werden. Darin geht es unter anderem um Verhöre von festgenommenen Hackern. Mittlerweile hat das FBI die Echtheit des Mitschnitts bestätigt, berichtet Spiegel Online. Ebenfalls auf YouTube erhältlich, ebenfalls sehr unterhaltsam, aber dazu noch mit großartiger Musik, ist das neue Video Bad Girls von M.I.A. Nachdem ihr euch an tanzenden Menschenmassen in der Wüstensonne und sehr schicken Autostunts satt gesehen habt, seid ihr aufgerufen, das Video zu kommentieren. Nächsten Freitag will MIA dann in einer Videoantwort auf die besten Kommentare antworten.
Aber wie gesagt, ihr könnt euch einfach nur reinziehen. Wirklich sehenswert. Das und alle anderen Links findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der sich nicht ganz sicher ist, ob er jetzt dafür oder dagegen sein soll. Guten Abend. In der letzten Woche ist etwas hochgekocht, was in einem kleinen Teil des Netzes schon sehr lange für Aufregung sorgt, und das ist ACTA. ACTA ist ein Abkommen, wo sich die EU auch dran beteiligen will, das angeblich dazu dienen soll, dass geistiges Eigentum auch grenzüberschreitend geschützt werden kann. Die Kritiker sagen aber, das macht unser Netz kaputt. Und wenn man sich im Netz ein bisschen umschaut, gibt es ja viele Warn- und Erklärvideos, die sagen, das wird alles total fürchterlich, wenn das wirklich so durchgesetzt wird. Es sind in Polen große Demonstrationen an den Start gekommen. Einzelne Leute, die das Abkommen unterschrieben haben, haben sich schon dafür entschuldigt. dass sie das gemacht haben. Aber es ist sehr schwer zu begreifen, was da eigentlich jetzt genau drinsteht und was das für uns bedeutet. Rechtsanwalt Thomas Stadler hat einen ausführlichen Blogartikel dazu geschrieben, wo er, so klingt es zumindest ein bisschen, davor warnt, dass dieses ganz gefährliche eher eine Art Hysterie ist. Was das genau bedeutet, erklärt uns jetzt selbst, denn er ist am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo Herr Richter, guten Abend.
So, der Blogartikel heißt, ist die ACTA-Hysterie berechtigt? Und dann überdenkt man sich, naja gut, die Leute sagen irgendwie, ich werde komplett überwacht von meinem Internetprovider in Zukunft, wenn ACTA wirklich passiert. Ist da nicht die Hysterie berechtigt?
Ich glaube, dass diese Befürchtung oder diese Hysterie übertrieben ist. Denn die größten Sauereien, sage ich jetzt mal, die geplant waren im Rahmen der ACTA-Verhandlungen, die auch in einigen Entwürfen dieses Vertragstextes enthalten waren, sind in der Endfassung nicht mehr drin. Nämlich insbesondere solche Dinge wie Netzsperren und eine Three-Strikes-Regelungen. Es sind noch einige Aspekte drin, die das Internet betreffen. Zum Beispiel Auskunftsansprüche gegen Internetprovider bei Urheberrechtsverletzungen oder auch so eine Vorschrift zum Schutz technischer Maßnahmen, was heißt so eine Art Verbot der Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen, was auch geregelt ist, ist beispielsweise, dass Urheberrechtsverletzungen strafbar sein sollen. Nur das sind alles Punkte und darüber muss man sich im Klaren sein, die sind insbesondere nach dem deutschen Recht bereits jetzt gesetzt. Die entsprechen also schon der deutschen Gesetzes- und Rechtslage, sodass sich zumindest aus nationaler deutscher Sicht durch ACTA kaum etwas ändern wird.
Aber jetzt ist ja so, Sie sind ja nicht der Einzige, der dieses Dokument hat lesen können. Woher kommt denn das, dass diese Aufregung trotzdem so groß ist und dass viele Leute noch behaupten, es gäbe diese ganzen Dinge noch?
Naja, also der Wortlaut ist natürlich an einigen Stellen durchaus vage und interpretationsbedürftig. Und ich glaube, was eine sehr, sehr berechtigte Kritik auf alle Fälle ist an diesem ganzen Prozedere ist, dass ACTA mehr oder weniger geheim hinter verschlossenen Türen jahrelang verhandelt wurde und nur aufgrund von Leaks zwischenzeitlich Entwurfstexte ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind. Und ich denke, nur diese unfreiwillige Transparenz hat letztlich dafür gesorgt, dass einige der für das Netz bedenklichsten Instrumentarien, wie also Netzsperren oder Three Strikes, dann eben rausgeflogen sind aufgrund des internationalen Drucks, aufgrund des Drucks auch der Netzcommunity.
Jetzt ist es auch so, also die ganz schlimmen Sachen stehen quasi nicht mehr drin und in Deutschland würde sich quasi, so nimmt man zumindest an, nichts mehr ändern, wenn ihr das so umsetzt. Jetzt ist das ja ein Abkommen bzw. ein Vertrag, aber kein Gesetz. Was genau bedeutet das denn?
Naja, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, bei dem sich alle Staaten, die an diesem Vertrag teilnehmen, verpflichten, entsprechende Regelungen, wie sie im Vertrag vereinbart sind, dann in nationales Recht, also in nationale Gesetze umzusetzen. Da Vertragspartner sind insbesondere die EU, also alle 27 EU-Staaten, zum Beispiel auch die USA. Und das heißt im Grunde erstmal, durch diesen internationalen völkerrechtlichen Vertrag sind erstmal nur die Staaten verpflichtet, also der Nutzer oder Bürger ist noch nicht unmittelbar betroffen, sondern den betrifft es erst dann, wenn der Staat quasi seiner vertraglichen Verpflichtung nachkommt und diese Regelungen aus ACTA dann tatsächlich in nationale Gesetze umsetzt.
Da ist also sind noch zwei, drei Schritte zu tun, bevor das wirklich in Kraft treten würde und in Deutschland würde es sowieso nicht viel ändern, sagt Thomas Stadler. Vielen Dank erstmal bis zu dieser Stelle. Aber er hat auch einen Blogartikel geschrieben, der heißt, warum das Europaparlament ACTA die Zustimmung versagen sollte. Also anscheinend gibt es da doch noch ein paar Kritikpunkte, die klangen ein bisschen so an. Wir werden die aber gleich nochmal genauer auseinandernehmen. Vorher gibt es aber Musik, für die ihr mit oder ohne ACTA auf jeden Fall nicht verknackt werdet, wenn ihr sie runterladet. Die kommt nämlich per Creative Commons aus dem Netz. DJ Cutman und Mute City. We'll be right back. DJ Cutman und DJ Grumble Mute City ist von vom Album Game Chops Volume 2 und könnt euch ganz umsonst runterladen. Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Wir sprechen hier gerade über ACTA, ein Abkommen, das regeln soll, dass sich verschiedene Staaten damit beschäftigen, das geistige Eigentum zu schützen, so heißt es zumindest offiziell. Es gibt aber große Aufregung drumherum, weil viele Kritiker befürchten, dass das Netz dadurch kaputt gemacht wird. Wir haben gerade schon mit Rechtsanwalt Thomas Stadler gesprochen, der erklärt hat, dass die Hysterie zumindest für Deutschland ein bisschen übertrieben ist, weil in ACTA momentan zumindest nichts mehr drinsteht, was wir in Deutschland nicht eh schon haben. Trotzdem empfiehlt er dem Europaparlament, und das ist sozusagen die nächste Stufe für dieses Abkommen, die Zustimmung zu versagen. Wenn das Europaparlament sagt, nee, wir wollen das nicht, dann wird das in der EU nicht umgesetzt. Und Herr Stadler empfiehlt, wie gesagt, das auch dann so zu halten. Warum er das dann tut, obwohl er sagt, die Hysterie ist nicht gerechtfertigt, das wird uns jetzt erklären. Hallo und willkommen zurück.
Hallo, Herr Richter.
Warum also soll das EU-Parlament den ACTA nicht zustimmen?
Naja, der eine Punkt ist das intransparente Verfahren, das ich vorher schon angesprochen hatte. Also ACTA ist jahrelang hinter verschlossenen Türen verhandelt worden. Die Öffentlichkeit wurde nicht einbezogen, die nationalen Parlamente sowieso nicht. Und das bedeutet letztlich, dass das EU-Parlament wie auch nationale Parlamente letztlich hier vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Sie bekommen einen fertigen Vertragsentwurf, oder einen fertigen Vertragstext, das ist ja kein Entwurf mehr. Der Vertrag ist ja so mehr oder weniger schon zementiert und den können Sie ablehnen oder dem können Sie zustimmen. Also Sie hatten während des Verfahrens überhaupt nicht die Gelegenheit, sich hier einzubringen, wie auch sonst die Öffentlichkeit, interessierte Gruppen nicht die Möglichkeit hatten, sich an der Diskussion zu beteiligen. Und ich denke, bei solchen Verträgen, gerade bei solchen Verträgen wie dem hier, die das Urheberrecht betreffen und damit auch das Netz, die Netzcommunity stark betreffen, sollte man einfach die Öffentlichkeit einbeziehen. Und ich denke, dass das EU-Parlament sich das einfach nicht gefallen lassen sollte und sich nicht in dieser Art und Weise vorführen lassen sollte. Das ist aber im Grunde nur der formale Aspekt. Also inhaltlich würde ich sagen, nur weil es in Deutschland im Grunde schon alles Gesetz ist, heißt das noch lange nicht, dass es gut ist. Wir haben in Deutschland in den letzten circa 10 Jahren eine Entwicklung erlebt, in der sukzessive immer wieder das Urheberrecht zugunsten der Rechteinhaber verschärft worden ist. Und ich denke, das deutsche Urheberrecht ist mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo man nicht mehr sagen kann, dass hier eine faire Balance, ein fairer Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der Rechteinhaber besteht. Ich denke, dass diese ganze Entwicklung in eine falsche Richtung läuft und das ACTA auch Bestandteil dessen ist, eine falsche Entwicklung zu zementieren und zu verfestigen. Grundsätzlich denke ich, wir brauchen ein anderes Urheberrecht, das auch stärker auf die Interessen der Nutzer und der Allgemeinheit abstellt und nicht nur auf den Schutz der Rechteinhaber.
Also ACTA schon deswegen ablehnen, weil es seltsam an den Start gekommen ist und weil es eine Rechtslage zementiert, die sowieso schon ein bisschen zu weit ist. Jetzt ist es ja so, das haben Sie im ersten Teil des Interviews auch schon gesagt, es gibt diese sogenannten Three-Strikes-Regelungen. Die Idee dahinter ist, Internetnutzer werden verwarnt, wenn sie etwas runtergeladen haben sollen, dass das illegal ist, und nach der dritten Verwarnung wird zack der Internetanschluss einfach gekappt. Das stand bei ACTA auch drin, bei den Vertragsentwürfen, die da in die Öffentlichkeit gekommen sind. Mittlerweile ist es dort rausgestrichen, aber jetzt gerade am Ende der Woche wieder ans Licht gekommen, und zwar auf ganz anderem Wege. Wieso blüht uns das denn jetzt schon wieder?
Also es gibt also Pläne im Bundeswirtschaftsministerium, so ein Three-Strikes-Modell oder wie es heißt, Warnmodell einzuführen. Und das Wirtschaftsministerium hat da ein Gutachten, eine Studie in Auftrag gegeben, die jetzt auch veröffentlicht worden ist. Und in dieser Studie wird eben der Bundesregierung oder dem Parlament empfohlen, so ein Modell, wie es heißt, zur Versendung von Warnhinweisen durch Internetzugangsanbieter zu etablieren. Also das folgt jetzt nicht diesem französischen Hadopi-Konzept, sondern eher diesem britischen Modell, zu sagen, die Internet-Provider, die Access-Provider sollen erstmal so Warnhinweise an Internetnutzer, an ihre Kunden verschicken, die gegen das Urheberrecht verstoßen. Und nach mehreren, sie sollen gleichzeitig so eine Liste, so eine Verstoßliste führen, und nach mehreren Warnhinweisen, also beispielsweise nach 3, die Zahl ist da nicht so genau genannt, sollen sie diese Verstoßliste dann dem Rechteinhaber zuschicken und der kann dann wie gehabt abmahnen oder auch gerichtlich gegen den Nutzer vorgehen.
Das möchte ich noch kurz ein kleines spannendes Detail nachfragen. Woher weiß denn der Access Provider, dass ich gegen das Urheberrecht verstoßen habe? Überwacht er dann meinen Datenverkehr?
Also der Provider soll zumindest nach diesem Vorschlag selber nichts überwachen, sondern er soll wiederum nur Hinweisen nachgehen, die er von extern, also wiederum von den Rechteinhabern bekommt. Also die Vorstellung ist wohl die, der Rechteinhaber weiß ja zunächst nicht, welcher Nutzer dahinter steckt. Er hat da irgendwo nur eine IP-Adresse ermittelt, wendet sich halt an den Provider, sagt, hier haben wir eine IP-Adresse mit einem Urheberrechtsverstoß und jetzt schickt man deine Warnhinweise raus. Der Provider macht dann eben diese Verstoßdatei und wenn er feststellt, dass mehrere Verstöße vorgekommen sind, schickt er das dann zurück an den Rechteinhaber, der dann seine Rechte verfolgen kann, sich allerdings wie bisher nach diesem Vorschlag einen richterlichen Beschluss besorgen muss, denn er muss ja aus der IP-Adresse dann noch in irgendeiner Weise vom Provider die Auskunft erhalten, welcher Provider-Kunde da tatsächlich dahinter steckt und dafür ist nach geltender Rechtslage eben ein richterlicher Beschluss erforderlich, der allerdings, das wissen wir aus den File-Sharing-Geschichten, auch in großem Umfang massenweise erteilt wird.
Da blüht uns also noch einiges und ich vermute mal, die Netzgemeinde wird dagegen auch heftig kritisieren, vorgehen und protestieren. Vielen Dank, Thomas Stadler, für die Einschätzung und die genaue Erklärung dieses ACTA-Abkommens. Wenn euch das nochmal genauer antun wollt, und das solltet ihr, denn es interessiert uns, also es geht uns beziehungsweise alle an, könnt ihr es gerne tun. Die Links zu seinen ausführlichen Artikeln, die gibt es im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Young enough to get.
T-Bird, Nickels and Dimes ist von einem sehr besonderen Sampler, den wir euch ans Herz legen wollen. Eigentlich nicht nur den Sampler, sondern die ganze Sample-Reihe. Die kommt nämlich vom Netlabel Blocksonic, mittlerweile 5 Jahre alt, die feiern auch gerade. Und die haben den Netblock-Sampler gemacht und die haben den Sinn, Neulingen einen Einstieg in die Netlabel-Welt zu geben und alten Hasen trotzdem noch neue Musik zum Entdecken zu liefern. Also immer eine sehr schöne Mischung und die graben echt tief und die finden da echt viel. Wie gesagt, Nummer 37 ist gerade erschienen, beweist, das Konzept geht immer noch auf, funktioniert immer noch. Gerade davon gehört T-Bird, Nickels and Dimes. Wenn ihr hören wollt, was sonst noch drauf ist, Link dorthin gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich muss ehrlich mal zugeben, ich fand das damals auch eine echt gute Idee. Guten Abend. Ihr seid bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, wo es natürlich immer auch um soziale Netzwerke geht und mögliche Alternativen. Es ist ja so, Facebook und Twitter bestimmen den Markt, sitzen da fett und bräsig, lassen keinen an sich vorbei. Ab und zu versuchen es dann doch mal Leute. Zum Beispiel habe ich innerhalb irgendwann des letzten Jahres einen Dienst gesehen, der heißt Subjot und war, so hieß es im Netz auch immer, so ein bisschen das bessere Twitter, war so der Spitzname, den man gegeben hat. Aber jetzt habe ich einen Blogartikel gelesen, wo steht, der Dienst soll, naja, nicht zugemacht werden, aber die Entwickler haben gesagt, okay, wir machen das nur noch am Wochenende, irgendwie, wenn wir mal Freizeit haben, aber im Prinzip lohnt sich das alles nicht. Und das ist halt so typisch. Wieder eine gute Idee, die aber nicht an den Dicken vorbeikommt. Warum das so ist und was da genau passiert und was Subjot nochmal war, das will ich mit Pascal Paukner besprechen, der den Blogartikel geschrieben hat. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
So, kannst du nochmal bitte den Leuten, die es nicht mitgekriegt haben, dass es da überhaupt was anderes als Twitter gibt, den Unterschied zwischen Subjot und Twitter erklären?
Ja, also das Grundprinzip ist ein anderes. Der Unterschied ist, wenn ich auf Subjot ein Status-Update veröffentlichen will, ja, dann muss ich mich entscheiden, mit welchem Schlagwort ich es versehe. Es gibt nicht die Möglichkeit, ein Shot, so heißen die Status-Updates dort, ohne ein Schlagwort zu veröffentlichen. Und der Clou daran ist einfach, Subjot generiert aus den Schlagworten dann Themenkanäle, die heißen dort Topics. Und die werden dann auf meinem Profil angezeigt. Und die Idee dahinter ist halt, dass andere Nutzer mir nicht einfach folgen und alle Nachrichten von mir abonnieren, sondern dass die ganz gezielt für sie interessante Topics abonnieren. Und praktisch bedeutet das, ein Arbeitskollege würde von mir möglicherweise nur Updates zum Thema Arbeit abonnieren, weil ihn halt überhaupt nicht interessiert, was ich in meiner Freizeit mache. Umgekehrt würden meine Twitter-Follower Updates zum Thema Internet abonnieren, weil es sie nicht interessiert, was ich auf der Arbeit mache. Und es ist im Endeffekt eine Fortentwicklung, wenn man so will, des Freundschafts- bzw. Circle-Konzepts von Google Plus und Facebook und des Follower-Konzepts von Twitter. Der Punkt ist, ich als Nachrichtenempfänger habe sehr viel mehr Möglichkeiten, die tägliche Informationsflut, mit der wir alle konfrontiert sind, um nach relevantem Zeug zu filtern.
Jetzt ist es ja so, dazu muss ich aber jedes Mal diesen Schritt machen, dass ich mich bei den Leuten nicht nur entscheide, den Leuten zu folgen, sondern auch noch welchen Themenkanälen der Leute, ist also ein bisschen mehr Arbeit. Was würdest du sagen, war es besser oder schlechter als Twitter?
Also ich finde die Idee grundsätzlich super. Die Idee ist gut, die Welt nur nicht bereit sozusagen. Ein großer Pluspunkt des Konzeptes ist, ich habe es gerade schon angedeutet, die Autonomie des Nachrichtenempfängers wird im Endeffekt gestärkt. Und bei den anderen Diensten ist es so, ich muss immer darauf vertrauen, dass meine Freunde oder Follower nicht zu viel irrelevantes Zeug posten. Und das klappt bei Twitter besser als bei Facebook zum Beispiel, bei Google Plus so mittel. Und bei Subjot bin ich selbst genau in der Lage zu bestimmen, was ich lesen will und was nicht. Und das ist in der digitalen Informationsgesellschaft unglaublich wichtig. Und insofern glaube ich, dass der Ansatz doch besser ist als Twitter.
Jetzt ist es mir so gegangen, ich fand das Konzept cool, so wie du es gerade erklärt hast, habe es benutzt und habe dann aber festgestellt, okay, das ist noch ein dritter Dienst, den ich neben Facebook und Twitter befeuern muss, wenn ich will, dass ich irgendwelche Reaktionen kriege. Und da sind relativ wenig Leute unterwegs. Wie hast du das benutzt?
Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht wirklich exzessiv genutzt. Ich habe am Anfang mal ein bisschen rumexperimentiert, als das im vergangenen August veröffentlicht worden ist, in die Public-Beta-Phase gegangen ist. Und ist aber ziemlich schnell wieder eingeschlafen, weil einfach kaum jemand dort war und selbst die Early Adopters alle weiterhin irgendwie an Twitter festgeklebt sind. Und ja, ich hatte dann auch keine Lust, eine One-Man-Show oder so abzuziehen. Und ja, ich fand die Idee sinnvoll, habe es weiter verfolgt, aber habe es nicht mehr aktiv dann genutzt. Aber Im Endeffekt ist es tatsächlich schwierig, es neben Facebook und Twitter noch als dritten Kanal zu benutzen. Man müsste dann vermutlich auf einen verzichten.
Jetzt ist es ja sozusagen, Subtot ja nicht die einzige Geschichte, wo es da geht. Also Pars könnte man sagen, Identica, Diaspora. Alles Sachen, die irgendwie, so wie du es gesagt hast, eine gute Idee, aber die Zeit ist noch nicht reif dafür. Glaubst du, diese Zeit kommt irgendwann oder ist es jetzt einfach so, Facebook und Twitter sind wie das Telefon und da kommt man jetzt erstmal nicht dran vorbei?
Also ich glaube tatsächlich, dass Facebook und Twitter auch, aber vor allem Facebook als klare Nummer 1 mittelfristig fest im Sattel sitzt. Und die werden in nicht allzu ferner Zukunft 1 Milliarde Nutzer haben. Schon heute ist jede 5. Internetseite in den USA eine Facebook-Seite, die aufgerufen wird, eine Facebook-Seite. Ja, Wahnsinn. Und das ist zu sehr im Alltag verankert, dass das so schnell wieder untergeht. Und das nimmt ja mit dem Social Graph, der jetzt vorgestellt geworden ist, eher noch zu. Und Facebook wird tatsächlich zu einer Plattform. Ja? Der erste Internetdienst, der den Namen Plattform wirklich verdient hat, weil alle daran anknüpfen können. Das heißt aber nicht, dass es nicht Platz für Innovation und Wachstum gäbe. Tumblr wächst rasant, Instagram wächst rasant, Path wächst auch relativ rasant, auf niedrigem Niveau aber noch. Und ich glaube, dass ein Dienst, dessen Kernmerkmal es ist, Informationen besser zu filtern und uns besser durch die Informationsgesellschaft zu leiten, dass der super Chancen hätte, noch was zu bewegen. Und ich weiß nicht, ob er dann Konkurrenz für Twitter oder Facebook wäre, aber zumindest würden vielleicht irgendwann Twitter und Facebook dann die Kernfunktion adaptieren. Damit wäre ja auch schon was gewonnen. Wenn wir heute unseren Facebook-Stream anschauen, dann ist dort doch relativ viel irrelevantes Zeug, das da nicht sein sollte. Und das Problem ist, dass Facebook filtert für mich vor nach Kriterien, die ich nicht mitbestimmen kann. Und da wäre es schön, wenn da jemand reingrätschen würde.
Das stimmt.
So was wie Subchat.
Also das Problem ist halt, wir haben irgendwie Dienste, die sind alt und eingesessen, kann man sagen. Da kommt man so schnell nicht rein. Und die neuen haben nicht so eine große Chance. Für uns User wäre es natürlich toll, wenn die alten Dienste einfach übernehmen. Aber ob sich neue dazu verleiten lassen, ihre neue geilen Idee einfach so abzutreten, müssen wir mal sehen. Wenn ihr euch noch genauer die Gedanken von Pascal Paukner durchlesen wollt, könnt ihr es gerne tun. Den Link zu seinem Artikel, den gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
call somebody name.
Axton Frick. Axton Frick Remix von Julie Starr von Sebastian Love war das hier bei Trackback auf Fritz. Und ich erhalte soeben einen Tweet, der heißt: Achtung, das soeben gespielte Musikstück überschreitet den maximal zulässigen Annoy, also Verärgerungsfaktor, um 85,4%. Von Jock ist dieser Tweet. Und ja, das geht schon krass in die Nummer Eurodance, aber beweist halt andererseits auch wieder, bei der Netzmusik gibt es wirklich alles. Und das umsonst zum Runterladen. Hier gehört bei Trackback auf Fritz. Im Blog zur Sendung gibt es den Link dazu. Wir kommen jetzt zu etwas anderer Musik, und zwar zu Rap-Musik. Und da möchte ich euch kurz ein Zitat nicht vorrappen, nur ans Ohr bringen. Jeden Tag bedanke ich mich bei Vater Staat, dass ich auf seine Kosten leben darf. Das ist eine Zeile aus dem Song des Berliner Rappers Tapete. Und diese Zeile steht auch als Zitat in einem lobenden Magazinartikel über ihn und seine Musik. Den Artikel hat auch das Jobcenter Berlin gelesen, denn Tapete alias Leonard Kroppach bezieht Hartz IV. Und jetzt soll er Rechenschaft ablegen über alle Einnahmen, die er mit seiner Musik gemacht hat. Dazu hat er einen Brief bekommen, wo drin steht, er möchte bitte eine ausführliche Stellungnahme zu diesem Zitat, was gerade vorgetragen wurde, abgeben. Und da sind noch viel mehr Sachen drin. Also es klingt wirklich so wie, du musst jetzt mal einen riesen Haufen Papier abgeben. Und was so mitschwingt in dem Brief, ist der Vorwurf, der Musiker bereichert sich am Staat, während er gleichzeitig mit seiner Musik Millionen von Euro scheffelt. Wir haben dann natürlich mal mit, nachdem es durch die Blogs gegangen ist, auch mit Tapete telefoniert und wollten von ihm wissen, wie das so wirklich aussieht.
Ich habe ja gar keine Nebeneinkünfte. Was ich dem Jobcenter immer gesagt hatte, das war, dass ich Musiker bin und das auch ernst meine mit der Musik. Und daraufhin wurde ich halt immer belächelt. Also ich habe wirklich verschiedenen Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen auch gesagt, die können ja auf meine Homepage gehen und mal nachschauen, was ich so mache und dass meine YouTube-Videos auch ganz gut laufen, so damit ich halt ein Existenzgründerseminar machen kann, um dann sanft in die Selbstständigkeit hineinzugleiten. Das wurde halt belächelt, ja. Und dann habe ich es halt jetzt vor 2 Monaten geschafft, eine Arbeitsvermittlerin zu überzeugen davon, dass es gut ist, mich zu unterstützen, damit ich selbstständig werde, weil sie jetzt im Prinzip, glaube ich, auch die Hoffnung aufgegeben. Das Ding ist, man muss dazu auch sagen, zur Alternative stehen halt dann Jobs, wo man auf Provision Leuten am Telefon was verkauft oder arbeiten bei McDonald's, ja. Die hat mir das dann genehmigt, sodass ich praktisch jetzt gerade daran arbeite mit einem Unternehmensberater, wie ich mich in der Selbstständigkeit steuerrechtlich und so weiter verhalten kann und wie ich überhaupt Geld verdiene. Und dann wurde ich einem neuen Arbeitsvermittler zugewiesen und der hat mich dann gegoogelt und dann total empört die Leistungsstelle angerufen, die hat mich dann halt eingeladen. Zu so einem Gespräch, da saß ich vor 3 Leuten, haben mich auch nie ausreden lassen und dann kurz gefasst, das Resultat ist jetzt dieser Brief.
Und der, wie gesagt, klang nicht so super nett, klang ein bisschen nach, da fetzen sich ein paar Leute. Die Frage ist, was soll denn jetzt passieren? Das wollten wir auch von Tapete wissen.
In der Zeit, als ich beim Jobcenter war, weil die haben mich 2 Jahre vergessen, ja, im Prinzip. Ich bin ja nicht blöd und melde mich dann und sage, ich will Telefonist werden. Ich denke, seit 10 Jahren habe ich kein anderes Ziel, als mit der Musik wenigstens zu überleben. Es geht nicht darum, Megastar zu werden, sondern einfach das Überleben zu schaffen. Ja. Mittlerweile habe ich mir halt einen Bekanntheitsgrad aufgebaut und bin kurz davor, dass ich das tatsächlich angehen kann, weil es ist natürlich ein Risiko, wenn man sagt, okay, ich steige jetzt aus Hartz IV und mache einfach Musik. Das sind laufende Kosten, die da sofort anfallen. Miete, Sozialversicherung, Krankenkasse. Das ist das Ding. Also ich mache das, was ich am besten kann und den Glauben daran, dass ich das schaffe, ja, den lasse ich mir jetzt von niemandem nehmen, auch nicht vom Jobcenter. Ich weiß es halt. Jetzt genau 1 Monat, bevor ich wirklich irgendwie so einigermaßen den absoluten Durchblick hatte, der Businessplan ist bald fertig, so ich hatte dies und davor, kommt halt das Ding in dem Businessplan, den ich vorbereitet habe, da steht alles drin, sogar alle meine Konzerte, alle meine Radiointerviews, das lege ich denen sowieso vor, ja.
Und trotzdem kam dieser Brief, aber es hört sich jetzt wirklich nicht so an, als ob sich da ein schwerreicher Musiker zusätzlich noch am Start bereichern würde. Wir haben dann auch mal beim Jobcenter angerufen und haben mit Pressesprecher Andreas Ebeling gesprochen und wollten von ihm erstmal wissen, so, also wie das überhaupt kommen kann und ob das wirklich so ist, dass dann irgendwie alle Mitarbeiter da den Leuten hinterher googeln und gucken, was die so im Netz treiben.
In dem Jobcenter sind ca. 80.000 Kunden.
wenn das jeder Mitarbeiter machen würde, dann kämen sie nicht zu ihrer eigentlichen Arbeit.
Okay, dann war das also anscheinend ein bedauerlicher Einzelfall. Und dann wollten wir natürlich noch wissen, was ist denn jetzt mit Tapete?
Nun, hier kann ich nur vermuten, dass hier sicherlich jemand über das Ziel hinausgeschossen hat. Das ist mit Sicherheit nicht sehr schicklich, hier jetzt über diese Äußerung eine schriftliche Erklärung zu fordern. Und dafür kann man sich nur entschuldigen.
Alles klar, dann gehen wir mal davon aus, dass Sie sagen, nicht einen großen Aufsatz schreiben muss, sondern dass es ausreicht, wenn er seinen Businessplan abgibt. Und was der Tapete sonst noch so macht, das hören wir uns jetzt mal an. Wir hören jetzt nämlich genau den Song, dessen Zitat für diese ganze Aufregung gesorgt hat. Das ist Tapete mit Autogramm.
Die Stadt und du arbeitest fleißig, du hast die Uhr, aber ich hab die Zeit. Ich schaue nach vorn und du drehst dich im Kreis. Das Ende ist fern, wenn es mangelt an Weitsicht. Mein Platz an der Sprosse, direkt unter der Leiter, bietet mir die Basis, mich an Reichen zu bereichern, kein Geld zu verlieren und immer weniger Schulden. Der Geldwert sinkt dank verspekulierter Millionen. Ich fahr ab auf mich selbst, ich bin so dankbar. Fest ab auf Kommando in einem Panzer. Du rechnest im Bodycount, ich schätze die Anzahl der leeren Plastikflaschen mit Premium-Pfand. Davon kauftest du dir gar nichts, die paar Mark. Du würdest das sparen, ich kauf davon Nahrung. Du zahlst Vermögen für Party und kommt immer klar. Ich bin Lieber-Keeperin und sag umsonst in der Bar. Ich geb jeden Monat Autogramm für Postbank, Angestellte auf die Schecks vom Mann. Ich bedank mich jeden Tag bei Vater Staat dafür, dass ich hier auf seinem Gesetz leben darf. Ich geb jeden Monat Autogramm für Postbank, Angestellte auf die Schecks vom Mann. Ich bedank mich jeden Tag bei Vater Staat dafür, dass ich hier auf seinem Gesetz leben darf. Du kürzt bei Familien und schenkst den Hotelketten. Ich kürz die Lunte und spreng deine Welt weg.
Spätrömisch dekadent.
Du lässt Atommüll einfach so rumliegen. Wärest du tot, würdest du einfach so rumliegen.
Rückwärts wie Momo.
Du zählst unsere Arme, ich zähl unsere Arme. Du rufst, wir sind das Volk, ich verbrenn eine Fahne.
Die Säulen der Erde, ich mal sie bunt an.
Du sagst es Fehler an Alternativen und vertreibst aus den Häusern die Alternativen.
Der Welt so, hey, guck mal, unendliche Weiten.
Ich geb jeden Monat Autogramm für Postbank, Angestellte auf die Schecks vom Mann. Ich bedank mich jeden Tag bei Vater Staat dafür, dass ich hier auf seinem Gesetz leben darf. Ich geb jeden Monat Autogramm für Postbank, Angestellte auf die Schecks vom Mann. Ich bedank mich jeden Tag bei Vater Staat dafür, dass ich hier auf seinem Gesetz leben darf.
Tapete hat diese Woche nicht nur im Netz für Aufregung gesorgt, weil er Post vom Jobcenter bekommen hat, sondern ist auch eine Unsigned-Entdeckung. Unsigned gibt es jeden Sonntag hier von 18 bis 20 Uhr. Eine Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Morgen wird dort Berge zu Gast sein, eine Band, die ihre Hörer gerade ausrufen, ihnen Müll zu schicken. Was sie damit machen wollen, was mit einem Musikvideo zu tun hat, das könnt ihr morgen erfahren. Und in der Woche ist dann gerade hier gesungener Tapete zu Gast und wird dann mal genauer erklären, wie das Leben so ist als Musiker ohne Geld. Markus Richter, letzte Woche angeblich einem Scherzbold aufgesessen sein soll. Hallo und guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger? Privat.
Eine kleine Rubrik dieser Sendung, die in jeder Sendung so funktioniert, dass wir jemanden interviewen, der im Internet einen Blog schreibt oder mehrere oder anderen Kram treibt und von dem wir unter anderem dann auch wissen wollen, sag mal du, nächste Woche um diese Zeit, wen sollen wir denn da interviewen? Letzte Woche war Oliver vom Konzerttagebuch hier und hat dazu Folgendes gesagt.
Kenne ich einen hervorragenden Blogger in Bayern und der hat einen Poesieblog gegründet und der heißt, ich bin ein Dichter unter den Dichtern. Das Schöne ist, der Untersatz lautet wie ein Arsch unter den Gesichtern.
Ah ja, haben wir dann mal rausgefunden, haben wir dann mal angerufen und ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo und guten Abend, Eike. Jetzt, wenn man dieses Dichterblock anguckt, dann sieht man, okay, da gibt es einen Eintrag im November 2011 und dann noch so zwei, drei vorher, aber so richtig geblockt wird er nicht. Was ist da los?
Irgendwas im Werden. Eigentlich auch nur eine Parallelgeschichte zu dem eigentlichen Blog, den ich betreibe. Ist eigentlich eine Sammlung von Gedichten, die durchaus noch aufgestockt wird, aber wie gesagt eher nur so ein Paralleluniversum.
Und wie ist der Oliver darauf gekommen, dich damit zu empfehlen?
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was in dem Burschen gefahren ist. Ich weiß nicht, ist er wahrscheinlich einer von zwei oder drei Lesern, die da auf diesem Blog landen. Es gibt halt einen Link von meinem Hauptblog sozusagen dorthin und da hat er sich wahrscheinlich verirrt, ja.
Die Aufgabe an den Oliver war nämlich, er möchte bitte keinen Musikblogger vorschlagen, weil wir schon sozusagen sehr viele Musikblogger hatten und ich glaube, er kennt gar keine Nicht-Musikblogger und hat geguckt, okay, einer meiner Musikblogger-Kollegen hat vielleicht noch was anderes. So, dann habe ich also mal geguckt, was es bei dir noch so gibt und bin dann auf ein anderes Blog gestoßen, was irgendwie mit dir zu tun hat, ist zumindest bei dem Profil verlinkt, Platten vor Gericht. Was ist das?
Auch eine super Unternehmung. Das ganz Spannende ist, dass du im Prinzip jetzt so drei Blogs aufführst, die quasi fast parallel begonnen haben, also das Platten vor Gericht und das Konzerttagebuch und mein eigentlicher Blog. Wir haben alle so 2006 gestartet. Platten vor Gericht, da treffen sich Leute zusammen, die stellen übers Jahr hin Platten vor und die werden dann von Ihnen und von Kommentatoren bewertet und am Jahresende gibt es dann eben eine Hitliste mit den besten Alben des Jahres. Ja, und da bin ich so eine ganze Zeit lang dabei gewesen, genau.
Das ist also auch nicht dein Blog?
Nein, nicht mein persönlicher.
Okay, dann haben wir jetzt schon zwei Blogs, die nicht zu dir gehören. Ich habe noch ein drittes gefunden, das Klinikum. Ist das dein Blog oder gehört das auch irgendjemand anders?
Das ist mein Blog.
Okay, was machst du da?
Musik vorstellen. Also ja, das, was mich an Musik interessiert, was ich entdeckt habe, was ich spannend finde, das versuche ich mitzuteilen und in die Welt zu posaunen.
Und warum das Klinikum?
Ich heiße Clean mit Nachnamen und arbeite im Gesundheitswesen.
Oh.
Damals ist das entstanden.
Genau. Ganz vertrauliche Frage, bloggst du manchmal auch während der Arbeit?
Nein.
Aha. So, na gut, aber wir wollen es mal dabei belassen. Was ist denn jetzt, diese Frage habe ich letztes Mal auch schon gestellt, finde ich aber trotzdem auch interessant, gerade als Musikblogger. Was ist für dich denn das beste Musikmedium? MP3, CD oder Vinyl?
Vinyl definitiv. Das ist ein Klangabenteuer und sag ich mal, der haptische Genuss spielt eine ganz große Rolle. Ich höre allerdings eigentlich gar kein Vinyl, weil zu aufwendig letztendlich, zu kompliziert und so weiter. Und wir sitzen einfach zu oft auch am Rechner. Das heißt, da laufen in der Regel erstmal MP3s durch, wobei natürlich der Klang über eine Anlage auch sein muss und CDs eingelegt werden und so weiter. Also letztendlich wird alles drei irgendwie benutzt. Die schönste Variante bleibt Vinyl.
Jetzt hast du schon in verschiedenen Arten und Weisen versucht zu bloggen. Was ist eigentlich schöner, zusammen mit anderen bloggen oder alleine?
Kann ich so gar nicht sagen. Also ich glaube, das zusammen macht ganz viel Spaß und bringt einem neue Ideen und man inspiriert sich gegenseitig. Letztendlich ist die Internetwelt, so vernetzt wie sie dann doch ist, eine Welt für jeden allein. Also man sitzt dann doch alleine vorm Rechner und das ist letztendlich auch so mein Ding, weil die Inspiration für meinen Blog kam aus mir. Die Intention ist vor allem, meine persönliche Sichtweise mitzuteilen über Musik und von Musik und am Ende befahre ich, glaube ich, allein am besten.
Gut, dann darfst du jetzt auch ganz allein an der Kurzfragerunde teilnehmen. Ich werde dir ein paar Entscheidungsfragen stellen. Du wählst eine Alternative aus oder sagst, dass du keinen Bock darauf hast.
Ja.
Es geht los. Heißt es der oder das Blog?
Irrige Frage irgendwie. Bin auch bei der Blog hängen geblieben.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Wohl Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du denn?
Nur
bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Gar keiner.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Oh, das sind, glaube ich, so Filter oder sowas, gell? Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
Solltest du vielleicht mal. Ja. Was denkst du, wenn du deine eigenen, und an dieser Stelle möchte ich nochmal drauf zurückkommen, Gedichte noch einmal liest?
Schwierig. Manches gut, manches weniger gut gelungen, ja.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Rechner anmachst?
E-Mail-Account.
Warum das?
ja, einfach um zu gucken, was so sich in der Nacht getan hat.
Okay, und welche Seite geht dann auf, die keine Kommunikationsseite ist?
Konzerttagebuch tatsächlich, ja. Der Kollege wird angeschaut.
Nicht schlecht, die müssen ja richtig gut sein.
Ja, da geht noch was los, ne?
Könnt ihr euch in der letzten Sendung podcasttrackback.fritz.de anhören. So, apropos andere Podcasts in dieser Sendung. Welches Blog oder welchen Podcast oder welchen treibt irgendwas im Internet, sollen wir denn am nächsten Samstag in dieser Sendung hier vorstellen?
Ich verfolge einen ganz spannenden Blog, der heißt ignant.de, also eignant, ignant.de. Mhm. Die machen also super spannende oder zeigen super spannende Fundstücke aus Kunst und Fotografie und Architektur, also so das Spannendste wirklich, was es momentan gibt. Die unterscheidet vor allem von vielen anderen Blogs, die das machen, dass sie wirklich, wirklich künstlerisch wertvolle Sachen da aufzeigen. Das ist wirklich grandios, was die treiben.
Die Tradition verlangt, dass du dann noch einen zweiten Vorschlag bringen musst.
Ach du grüne Neune. Also ich bin auch, was Nicht-Musik-Blogs betrifft, wirklich auf verlorenem Posten.
Wir sind gefangen!
Das ist so das wirklich das Einzige, was mir einfällt. Ansonsten muss ich euch Platten vor Gericht mal vielleicht ans Herz legen.
Okay.
Spannender Musikblog.
Okay, pass auf. Liebe Hörer, wir machen das einfach so. Ich bin der Ansicht, diese Rubrik ist dafür da, dass möglichst viele Ecken der Blogosphäre beleuchtet werden. Aber wenn die anwesenden Gäste hier nichts sagen können, dann ist das möglicherweise so. Wir machen es also so, ihr schreibt mir eine Mail an markus.richter@fritz.de mit anderen Blogger-Privatvorschlägen. Und wenn da bis Mittwochabend nichts gekommen ist, dann nehme ich einfach die Platten vor Gericht. Denn ich muss dir sagen, Ignant hatten wir, glaube ich, schon in dieser Rubrik.
Okay.
Ich muss nochmal genau nachschauen, aber ich glaube, die waren schon am Start. Ja. Na gut, dann haben wir das also auch geklärt. Liebe Hörer, ihr seid also am Zug, Blogger privat hier an den Start zu bringen. Ansonsten habe ich nur noch eine Frage und das ist die wichtigste Frage für mich persönlich an diesem Interview. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Ich weiß nicht, eigentlich keine. Also ich bin ganz zufrieden mit deinem Interview.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Rubrik Blogger privat. Und wenn ihr euch die vielen Blogs, an denen Eike nicht teilnimmt und auch das eine Blog, an dem er teilnimmt, mal angucken wollt, trackback.fritz.de ist der passende Link dazu.
I was trying to get laid. You were looking for someone to love. I was trying to get laid. You were looking for someone to love. To love, for someone 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 to love.
Someone to Love von Emerald Park. Emerald Park, eine Band aus Malmö. Der Frontmann Tobias Borelius hat sich im vergangenen Jahr solo ausgetobt. Jetzt ist aber wieder Gruppenarbeit angesagt. Die Indie-Rocker wollen im Frühjahr schon ein neues Album veröffentlichen. Viel Zeit haben sie also nicht mehr. Und damit diese Wartezeit trotzdem nicht noch zu lang wird, gibt es eine kleine EP, Reality Bites, wo es schon mal einen kleinen Einblick in die Musik geben kann, wie die neue Platte dann wohl klingen mag. Und das Ganze gibt es auch als Download unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr könnt euch das ganze Ding ziehen. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und Creative Commons Lizenz ist auch das Motto eines Projekts, von dem wir euch in jeder Sendung hier einen Song vorstellen. 366 Days of Music, ein Projekt von Flow, wo jeden Tag in der Woche in diesem Jahr ein neuer Netzmusiksong empfohlen wird. Egal ob Rock, Elektro, Pop, Minimal, Dubstep, und immer was dabei. Diese Woche unter anderem eine Download-Empfehlung für Rap-Fans. Mit Sagaz und Crewgram haben die Macher des Projekts zwei der besten Netz-Hip-Hopper rausgepickt, von denen ihr euch nicht nur den Song, sondern am besten gleich das ganze Album downloaden solltet. Natürlich legal per Creative Commons Lizenz, wie immer. Und den Link gibt's natürlich auch im Blog zu dieser Sendung. Und das war's dann für heute. Mir bleibt nur noch eins zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Suggest in Crewgram, make way. Tschüss! The preparatory prescription, the premonition, the outcome of the definition of my prime mission. Preposterous, as per monitory rockers, ready to press, we the presumable, they will not stop us. Decided presence, yes, preserver of prescience, prescribe the vision to apprehension of the common. Fathomless, is fashionable, in this time of spirit, but their favorite fathomable, bold as mental or the wicked. The vocal replenishment to the 5 o'clock news, never tell the whole story, just what is removed. I'm not remissible, where remembrance is fresh, too much extinguished, but terrified. Out of distress, this fear reappears in every single effect. The value of markets, the devious development, can't get detachment with cap the number three. I detest this new style and class economy. Ladies and gentlemen, we represent. Yo, come on, did you start that deliver? My whole team is with us because I still out. Ladies and gentlemen, we represent. No mic handler. Yo, come on, did you start that deliver? My whole team. The jaywalker, jawbreaker for the gerrymander. My rap agenda versus your field crap offender. The jack of all trades and master of none. Step out and behold, now hold before you get done. Nayo momentous, monitory building paragraphs. See paradox to paradigm made the ladder map. The stolen melanin assimilated degree. Like the water down roots off my family tree. A high price, the right minds for me. Equivalent cost, draw the number as a wafer for war. Say your protected ownership versus leftover goods. Infected by many into a half sober mood. Detection, reflection, the golden power moves. The illegal possession of ivory tower fools. Once who have not suffered from wants with too much. Seems they're never gonna stop until the shit erupts. Ladies and gentlemen, we represent. Yo, come on, did you start that deliver? My whole team is with us cause I still out. Ladies and gentlemen, we represent. Yo, come on, did you start that deliver? My whole team is with us cause I still out. I can jack flow without the blow the whole fucking set.
Von fritz.de.